MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Gehen wir nochmal in die Umgebung von Israel. Also bei dem Angriff aus dem Iran haben ja Jordanien und Saudi-Arabien den Abwehrkampf Israels unterstützt. Und die Hisbollah wurde von der libanesischen Regierung aufgefordert, sich nicht zu beteiligen, was sie auch nicht tut. Wahrscheinlich ist sie sowieso zu sehr geschwächt. Also wie würdest du das einschätzen, dass diese Länder jetzt auf der Seite Israels stehen? Kann man davon ausgehen?
Das kommt darauf an, was man mit auf der Seite Israels stehen meint. Also, und es sind ja auch unterschiedliche Konstellationen. Also im Libanon haben wir zum Glück jetzt die Entwicklung, dass das, was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf die 80er Jahre folgende, wo die Hisbollah de facto die Macht im Iran, im Libanon übernommen hatte, dass die Situation so nicht mehr existiert. Also noch vor dem 7. Oktober 2023 war die Hisbollah neben dem iranischen Regime die gefährlichste konventionelle militärische Bedrohung für Israel. Es waren weit über 100.000 Raketen der Hisbollah auf Israel gerichtet. Und nur durch diesen ja im Vergleich zum Gaza-Krieg sehr erfolgreichen Krieg, den Israel dann gezwungenermaßen gegen die Hisbollah geführt hat, ist diese Bedrohung ausgeschaltet worden. Und das hat innenpolitisch im Libanon auch dazu geführt, dass zum ersten Mal seit sehr langer Zeit die Nicht-Hisbollah-Kräfte, also eigentlich die de facto staatlichen Institutionen und Kräfte, sich überhaupt trauen, sich deutlich gegen die Hisbollah zu positionieren und zu versuchen, perspektivisch wahrscheinlich wirklich auf eine Entwaffnung und so zu setzen. Das geht nur, weil vorher Israel den Hauptjob erledigt hat und die Führungsebene ausgeschaltet hat, große Teile dieses Raketenarsenals einfach zerstört hat oder zumindest verunmöglicht hat, dass die jetzt abgeschossen werden können. Das iranische Regime hatte die Hisbollah ganz klar aufgebaut, um in so einer Situation wie jetzt dann quasi als große Front gegen Israel aufzutreten. Und das findet aktuell nicht statt. Das ist eine der wirklich sehr guten Entwicklungen gerade. Jordanien, Saudi-Arabien. Jordanien hat einen Friedensvertrag seit 1994. Also im Rahmen dieser Konzeption von Yitzhak Rabin kam es dazu, dass ein zweites arabisches Land Frieden mit Israel schließt. Das ist aber kein sonderlich warmer Frieden, muss man sagen. Also so wie es früher einen kalten Krieg gab mit Ägypten und Jordanien, ist es ein bisschen kalter Frieden, kann man vielleicht sagen, der auch nicht groß auf gesellschaftlichen Austausch und so setzt. Aber was die Sicherheitspolitik angeht, da gibt es eine gute Kooperation. Und das hat sich dann gezeigt bei der Abwehr dieser Raketenangriffe, nicht nur in der aktuellen Situation, sondern es gab ja schon zwei direkte Angriffe mit auch ballistischen Raketen aus dem Iran auf Israel. Und ja, die wurden mit Hilfe von einer ganzen Reihe von arabischen Staaten weitgehend abgefangen. Aktuell wird das wahrscheinlich aufgrund der Mängel nicht komplett funktionieren, sieht man ja jetzt teilweise auch schon. Bei Saudi-Arabien ist die Situation komplizierter. Die haben keinen Friedensvertrag mit Israel, aber Saudi-Arabien stand kurz davor, einen Friedensvertrag mit Israel zu haben. Auch dagegen hat sich der 7. Oktober gerichtet. Also kurz vor dem 7. Oktober hat Mohammed bin Salman, der de facto Herrscher in Saudi-Arabien, öffentlich zum ersten Mal gesagt, wir führen Friedensverhandlungen mit Israel. Also das, jeder, der es wissen wollte, wusste schon lange, dass es da enge Kontakte und Gespräche gibt. Aber das war zum ersten Mal, da hat er sich in ein amerikanisches Fernsehstudio gesetzt, hat das öffentlich bestätigt und hat auch gesagt, ja, das geht gut voran. So. Dagegen hat sich der 7. Oktober gerichtet. Ja, also die Hamas quasi auch als Vorfeldorganisation des iranischen Regimes wollte genau diese Annäherung torpedieren, weil das müssen sie verhindern. Das läuft ihrer Strategie komplett zuwider. Sie haben die zwar geschafft, dass die auf Eis gelegt wurden, diese Friedensverhandlungen. Ne? Also so ist die offizielle saudische Formulierung, aber sie sind nicht vom Tisch. Also Saudi-Arabien hat sehr deutlich gesagt, wenn der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen irgendwann dann mal beendet sein wird, und ziemlich sicher will Saudi-Arabien einen ähnlichen Ausgang wie Israel, nämlich dass die Hamas zumindest als militärischer Player wirklich ausgeschaltet wird, wenn das geschehen sein wird, wollen sie wieder mit Israel Friedensverhandlungen aufnehmen.
Ist das dann im Rahmen der Abraham Accords, die ja jetzt, also das sind die Vereinten Arabischen Emirate, dann sind es Marokko, Bahrain, Mhm. Oman?
Nee, Oman noch nicht.
Noch nicht, aber auch in den Startlöchern.
Ja, das, da wird immer, also so Nahost-Experten und Innen im Nahen Osten spielen gern so Abraham Accords Bingo und gucken so, na, wer ist denn der Nächste, der dazukommt? Und da wird immer Oman natürlich genannt, aber noch sind sie nicht dabei.
Ja, und Sudan? Also,
und Sudan ist eine komplizierte Sache. Sudan ist eigentlich offiziell da mit beigetreten, aber aufgrund der innenpolitischen Entwicklung, aufgrund der Katastrophe, die aktuell im Sudan passiert, spielt das irgendwie keine große Rolle. Wenn man heute sagt Abraham Accords, Abraham Abkommen, meint man die Abkommen, die 2020 zunächst die Vereinigten Arabischen Emirate, dann Bahrain und dann etwas später, ich glaube schon 21 Marokko, geschlossen haben. Also das sind die drei wichtigen Länder, um die es da geht. Und ja, in dem Rahmen, also das war immer die Ansage, dieser Prozess soll weitergehen, hat Saudi-Arabien dann auch diese Kontakte aufgenommen. Ich denke auch schon schon 2020, die Verträge, die tatsächlich geschlossen wurden, haben bereits sehr viel mit Saudi-Arabien zu tun. Also Vereinigte Arabische Emirate, die haben das mehr oder weniger eigenständig, allerdings in Koordination vermutlich mit Saudi-Arabien gemacht. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Abkommen überhaupt, weil die Vereinigten Arabischen Emirate einfach so ein eminent wichtiges Land ist. Bahrain, ich will den Bahrainis nicht zu nahe treten, aber in Bahrain in der Politik passiert so gut wie gar nichts ohne Zustimmung aus Riad. Das heißt, Bahrain war in gewisser Weise auch so eine Art Testballon für die Saudis. Wir haben gesagt, jetzt macht erstmal das kleine, nicht besonders wichtige Bahrain das. Wenn das gut läuft, dann werden wir auch das weiter vorantreiben. Und genau das haben sie gemacht. Und die haben gesagt, ja, es läuft gut. Ja, es geht in eine gute Richtung.
Was ist mit Katar?
Also die spielen in dieser Konstellation keine Rolle, im Gegenteil. Also die sind nicht so eindeutig auf Seite des iranischen Regimes, wie das die Hezbollah ist oder wie das Assad war oder wie Hamas und Islamischer Dschihad, aber irgendwie doch eher. Und setzen dafür so auf so eine Zwischenstrategie und versuchen sich da zwischen allem zu positionieren und haben halt gleichzeitig auch, also sind für die USA rein aus militärstrategischen Gründen wichtiger Verbündeter. Unter anderem deswegen können sie sich sehr viel erlauben. Okay. Aber ich würde gerne nochmal, also die sind nicht Teil dieser Abraham Accords und werden es, würde ich mal vermuten, über Prognosen habe ich schon was gesagt, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass Katar einer der nächsten Staaten ist, die sich diesen Abraham Accords anschließen. Also da gibt es andere Kandidaten, Oman wurde schon genannt, auch einige nicht-arabische Länder kommen da ins Spiel, ein ganz wichtiges Indonesien. Ne? Indonesien ist ein riesiges Land, die größte muslimische Bevölkerung auf der ganzen Welt, genau. Ne? Also bevölkerungsreichstes muslimisches Land, eminent wichtiger, auch ökonomischer und militärischer Player. Da gibt es auch bereits Gesprächsformate. Und ein weiterer Punkt für die regionale Sicherheitsarchitektur wichtig. Diese Abraham Accords, die bereits bestehen, also vor allem Vereinigte Arabische Emirate, aber eben auch Marokko und Bahrain, da gibt es Zusatzformate, also alle möglichen. Ein Beispiel, 2I2U, also 2I, 2U. Die 2Is sind in dem Fall Israel und Indien. Und die 2Us sind United States of America und United Arab, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, da versuchen die Abraham Accords maßgeblich vorangebracht haben, eine weitere extrem wichtige regionale Macht, nämlich Indien, mit in diesen Prozess reinzunehmen. Und dann gibt es das 2I2U+. Damit ist Saudi-Arabien bereits eingebunden in das Ganze. Also das Plus sind in dem Fall dann Ägypten und Jordanien, die ja bereits Friedensverträge haben, und Saudi-Arabien. So, und nochmal, Saudi-Arabien ist eigentlich für die Zukunft das Entscheidende, weil es einfach mit Abstand das wichtigste und größte und mächtigste Land in der Konstellation ist. Wenn Saudi-Arabien diesen Abraham Accords perspektivisch beitreten sollte, wäre das wirklich ein Game-Changer für die komplette Konstellation im Nahen Osten. Auch deswegen musste die iranische Achse, musste die Akteure des 7. Oktober genau das möglichst verhindern.
Jetzt kommen wir nochmal zum Verhältnis Deutschland-Israel. Also im Wahlkampf ist ja Bundeskanzler Merz noch so aufgetreten, dass er als pro-israelisch rüberkam. Das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Und da gibt es ja auch so Äußerungen wie, dass das unverhältnismäßig wäre, was die IDF in Gaza macht. Wie würdest du das einschätzen? Was hat Deutschland Israel gegenüber jetzt für eine Rolle eingenommen? Und wie glaubst du, dass die sich in Zukunft fortsetzt? Wird es, wenn der Iran aus dem, also der ist jetzt gerade im Fokus, ja? Das heißt, der Aspekt auf Gaza und diese unglaubliche Propagandaschiene, die uns von den arabischen oder pro-arabischen Journalisten aus dem Gebiet erreicht, hier im westlichen Fernsehen. Wenn das gerade jetzt ein bisschen aus dem Fokus gerät, kann das sein, dass das die Beziehung zwischen Israel und Deutschland nochmal etwas befördert? Oder ist da gar keine großartige Aussicht auf Besserung?
Also ein Punkt vielleicht nur zu dem Wording. Ich würde nicht sagen pro-arabische Journalisten, weil es sehr viele arabische Journalisten gibt, die diese Propagandashow der Hamas deutlich kritisieren. Also das sind
aber nicht im deutschen Fernsehen.
Genau, wenn man die nicht einlädt. Also das genau. Ist aber eins der Probleme. Also das kann man ja auch in Bezug auf die Palästinenser sagen. Es gibt ja palästinensische Flüchtlinge, die hier in Deutschland leben, die von Hamas geflohen sind. Ja. Und das wäre wirklich die Frage, warum man die nicht von morgens bis abends interviewt, weil die wirklich was zu sagen haben über die Situation im Gazastreifen. Aber das sind gerade nicht die Stimmen, die man hören will. Ja. Das passt nicht so in dieses Bild, dass es so eine Art Naturwüchsigkeit gibt. Alle Araber, alle Palästinenser hassen Israel. Zum Glück ist das nicht so. Und das sollte man deutlich machen. Ne? Also das wäre genau der einer von denen, das im Übrigen gerade mit Abschiebung bedroht, was überhaupt vollkommen wahnsinnig ist. Ja? Mhm. Naja, aber die Frage war eigentlich nach dem deutsch-israelischen Verhältnis. In vielerlei Hinsicht, also vielleicht so rum, ich bin nicht sonderlich überrascht von den Äußerungen, die es jetzt von CDU-Politikern gibt, sondern ich sehe die in der Kontinuität deutscher Außenpolitik, deutscher Außenpolitik und deutscher Israel-Politik. Die war nie sonderlich eindeutig, sondern die findet statt in einem gewissen Setting. Und das ist sehr speziell, dieses Setting, logischerweise, weil wir reden halt über Beziehungen zwischen dem Nachfolgestaat des Nationalsozialismus und dem Staat der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen. Also mehr Spezifik kann man in der Beziehung zwischen zwei Staaten eigentlich nicht haben. Und das ist mal die Grundvoraussetzung, unter denen jede deutsche Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten irgendwie Außenpolitik gemacht hat. Und da gibt es gewisse Settings und dazu gehören dann eben so diese mittlerweile, das ist ja erst seit 2008 ungefähr, diese Floskeln, die Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson, was gerade von dem Hintergrund der deutschen Iran-Politik eben wirklich eine Floskel ist und nichts wirklich bedeutet. Ja? Also im Gegenteil, durch diese Iran-Politik aller deutschen Bundesregierung wird das völlig konterkariert, ja? Diese Behauptung, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson. Aber auch darüber hinaus, also ich fände das jetzt nicht so ungewöhnlich, dass angesichts auch der Art und Weise der Kriegsführung im Gazastreifen, vor allem nachdem auch in Israel ja die Kritik daran sehr viel stärker geworden ist, als in den ersten 20 Monaten gewesen ist, also wo ja breiteste Teile der israelischen Gesellschaft und Politik diese Kriegsführung gegen die Hamas und die anderen Gruppen sehr aktiv unterstützt haben. Das hat sich auch in Israel bekanntlich geändert, weil mittlerweile, ich will gar nicht bewerten, ob das stimmt oder nicht, aber mittlerweile ist immer stärker diesen Vorwurf gibt, dass es da um die persönlichen Interessen von Netanyahu geht und dass das keinen Sinn mehr macht, dass es militärisch keinen Sinn mehr macht, dass die Geiseln nicht genügend im Fokus stehen. Das ist aber eine sehr andere Debatte als die, die man jetzt in Deutschland hat. Also das ist eine innerisraelische, wie ich finde, sehr notwendige Diskussion, die da geführt werden muss. Und wie die ausgeht, weiß ich nicht und will ich auch gar nicht beurteilen. Was man von deutschen Politikern hört, ist, naja, typisch deutsche Statements, weil die nämlich auch nicht einfach nur sagen, sehr konkret an dem und dem Punkt finden wir, sollten wir uns jetzt auch kritisch äußern zu irgendeiner bestimmten Militäraktion, sondern plötzlich reden Leute, die im Wahlkampf noch als pro-israelisch galten, wo man immer fragen sollte, was heißt das eigentlich in Deutschland, reden von Zwangssolidarität. Ja. Und es gibt eine Reihe von anderen Wörtern, von Formulierungen, wo man gleich wieder merkt, naja, es geht in Wirklichkeit auch überhaupt nicht um die konkrete Situation im Nahen Osten, weder bei der öffentlichen Israel-Diskussion in Deutschland noch bei diesen politischen Statements, sondern es geht natürlich immer um Deutschland. Ja. Es geht um die eigenen Positionierungen im Feuilleton, um die eigenen Befindlichkeiten, es geht um die Projektionen, die man auf Israel, auf den Konflikt und auch auf die Gegner Israels hat. Und das merkt man an den Formulierungen, die da gewählt werden. Da merkt man, die kommen auch wirklich nicht raus aus dieser Schablone, die sehr stark durch diese einleitend beschriebene Konstellation, Nachfolgestaat des Nationalsozialismus und Staat der Holocaust-Überlebenden, da irgendwie rauszukommen oder dass endlich mal die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen aus dieser Konstellation.
Das ist ja die eigentliche Frage. Was kann Deutschland denn tun, um Israel zu unterstützen? Also es wird immer wieder mit Waffenlieferungen gehandelt sozusagen, verbal, ja oder nein. Ich habe ja mal mit Frau Strack-Zimmermann ein Interview gehabt, die hat gesagt, das ist eine dermaßen Randerscheinung, was Israel wirklich an Waffen liefert. Hauptsächlich wären es auch Ersatzteile, die geliefert werden oder Zusatzgeräte. Also ja, ich frage mich manchmal, wie kann das überhaupt so ein großes Thema sein, wenn die Wirkung aus Deutschland so gering ist?
Naja, also zum einen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so völlig unerheblich ist, und zwar in beide Richtungen. Also wenn man das mal wieder über geschichtlich sich anschaut, die ganzen Jahrzehnte, hat man so eine Gleichzeitigkeit. Zum einen hat man immer wieder von diversen Bundesregierungen bis Angela Merkel sehr offene, auch anti-israelische Äußerungen. Ja, also von Helmut Schmidt zur Zeit von Willy Brandt wurden Waffenlieferungen, die dringend benötigt wurden, im Yom Kippur-Krieg nicht weiter geliefert. Also da ging es nicht nur um Äußerungen, da ging es um eine konkrete, wirklich anti-israelische Politik. Unter Kohl ist das auch nicht wirklich besser geworden, vor allem von der Rhetorik her, ne? Natürlich polternd über die Einmischung des jüdischen Weltkongresses beschwert und so weiter. Trotzdem ist gleichzeitig ein sehr enges Beziehungsgeflecht zwischen beiden Staaten, Gesellschaften und Nationen entstanden. Auf der Ebene der Wissenschaft, auf der Ebene der Ökonomie und auch im Bereich der Militär- und Sicherheitskooperation. Also ich würde das nicht so ganz tief hängen, welche Rolle das spielt.
Waffenlieferung ist ja nochmal was anderes.
Also und Waffenlieferung sozusagen in gewisser Weise auch in beide Richtungen.
Ja, genau.
So, das spielt meiner Meinung nach schon eine wichtige Rolle. Also wenn man mich nach meiner Einschätzung fragt oder wie ich das politisch beurteile, das sollte natürlich vollkommen außer Streit gestellt sein. Also natürlich soll Deutschland alle nur erdenklichen Waffen an Israel liefern, um Israel in die Lage zu versetzen, sich gegen seine Todfeinde zur Wehr setzen zu können. Das sollte vollkommen selbstverständlich sein. Aber auch bei der Frage, ja, wie kann Deutschland dann Israel unterstützen, komme ich wieder auf die Iran-Politik zu sprechen, weil das so ein, nicht nur weil das so ein Steckenpferd von mir ist, sondern weil das einer der zentralen Punkte ist.
Genau.
Weil an keinem Punkt es so deutlich wird, wie verlogen das eigentlich ist, wenn man immer für sich in Anspruch nimmt, ja, wir sind die wichtigsten oder die zweitwichtigsten nach den USA Unterstützer von Israel.
Ja.
Also wenn man sich die Iran-Politik anguckt, muss man sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr seid die wichtigsten Unterstützer der Todfeinde von Israel.
Ja, ja, die Frage ist ja auch, da der Iran Gaza und Hamas sehr stark unterstützt, also diesen Terror im eigenen Gebiet Gaza, wird der Zusammenbruch des Regimes, wenn er denn käme, auch dazu führen, dass Gaza sich erledigt? Kann man davon eventuell ausgehen?
Erledigt ist die Frage, was das bedeutet.
Ja.
Und es gibt natürlich auch noch andere Förderer und Unterstützer von Hamas, Islamischen Dschihad und anderen Gruppierungen. Und auch die Fatah ist ja nicht unproblematisch. Aber es wäre schon eine gravierende Veränderung, wenn der bisherige Hauptförderer von Hamas, Islamischen Dschihad und so weiter wegfallen würde. Und das ist das iranische Regime. Also klar, ja, das war die aktive Politik des iranischen Regimes der letzten 20 Jahre, die Hamas, die namentlich Sinwar, also Yahya Sinwar, den Hamas-Chef im Gazastreifen, in die Lage versetzt hat, diese Angriffe vom 7. Oktober durchzuführen. Das kann man eindeutig nachzeichnen. Also man weiß sogar die Besuche von Sinwar in Teheran, wo das ziemlich sicher beschlossen wurde, nicht im Einzelnen, nicht detailliert, aber dass man auf so eine Art von Aktion setzen möchte. Ab da an hat Sinwar das noch mehrere Jahre geplant und vorbereitet, um dann loszuschlagen. Vermutlich über den genauen Zeitpunkt war das iranische Regime auch gar nicht informiert. Da war kurzzeitig auch so ein bisschen Stress zwischen denen. Die Hisbollah war beleidigt, weil das eigentlich ihr Plan war. Also die wollten eigentlich so eine Art Infiltration von Nord-Israel durchführen. Damit hat man in Israel auch gerechnet. Und diesen Plan hat Sinwar quasi geklaut. Durchführen konnte er den nur durch die Unterstützung aus dem Iran.
Ja. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt deine Erkenntnisse sind. Im Gazastreifen, wer wirklich noch die Macht hat, überhaupt mit Israel sich zu einigen, denn alle Spitzenköpfe sind eliminiert worden. Wer hält jetzt noch die Geiseln in seiner Gewalt? Wer könnte überhaupt eine Vereinbarung mit Israel treffen. Also mir entzieht sich das.
Ja, aber also die Hamas hat ja leider immer noch Strukturen. Also die Hamas ist zerschlagen als militärische Armee.
Okay.
Das ist am 7. Oktober war das ja nicht irgendeine Terrorgruppe oder so, das war eine Terrorarmee. Das war ja das Problem, dass man das zugelassen hat, dass die sich von so irgendwie so ein paar spinnerten Terrorgruppen, die gefährlich sind, aber keine militärische Bedrohung darstellen, zu einer Terrorarmee entwickelt haben. Und das Ergebnis der israelischen Kriegsführung ist, es ist keine Terrorarmee mehr. Also diese wirklichen, die waren ja auch organisiert wie eine Armee mit Bataillonen und Divisionen und weiß nicht, wie das alles heißt, die sind weitestgehend zerschlagen. Das heißt aber nicht, dass es keine auch militärischen Einheiten mehr gibt von denen. Es gibt immer noch Hamas-Kämpfer, die immer noch relativ gut bewaffnet sind und die haben auch nach wie vor eine Führung, eine militärische und eine politische Führung, die zum Teil im Gazastreifen ist und zum Teil in irgendwelchen Luxushotels in Katar sitzt. Und also die Israelis wissen offensichtlich sehr genau, mit wem sie reden und verhandeln müssen, weil das passiert ja weiterhin. Also es ist ja nie, es gibt ja so gut wie zu keinem Zeitpunkt haben gar keine Gespräche mehr stattgefunden, auch jetzt, ganz aktuell. Also es wird weiterhin darüber geredet und ja, es gibt halt weiterhin nicht nur islamischen Dschihad, der ist wirklich weitgehend ausgeschaltet, aber auch nicht komplett. Die haben offensichtlich noch Geiseln, Hamas-Leute und Teile der sogenannten palästinensischen Zivilbevölkerung. Auch das muss man immer wieder betonen. Also es waren keineswegs allein diese bewaffneten Gruppierungen, diese organisierten Gruppen, die dieses Massaker durchgeführt haben und dann die Geiseln gefangen gehalten haben, sondern es waren Teile der sogenannten palästinensischen Zivilbevölkerung, was mit dazu beiträgt, dass die Art und Weise der Kriegsführung Israels so ausschaut, wie sie halt ausschaut. Hm.
Hier machen wir mal eine kurze Unterbrechung und kommen danach auf die historischen Hintergründe des sogenannten Nahostkonflikts.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.